Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ja, es ist mal wieder das Ende des Monats und wir fassen wie immer die wichtigsten und neuesten Meldungen der letzten 4 Wochen zusammen. Und mit dabei sind heute der geschätzte Alex und der geschätzte Jonas. Hallo zusammen.
Hallo. Hi Manu.
Ja, und was haben wir für euch mitgebracht? Natürlich als allererstes ein News-Artikel. Den findet ihr wie immer auf Payment and Banking. Wir verlinken den in den Shownotes, wo wir nochmal eine größere Bandbreite an den Themen, die wir heute besprechen haben, auch mitgebracht haben und aufgearbeitet haben. Und heute auf der Voiceline sozusagen im Podcast fokussieren wir uns auf das Thema Tokenisierung, aber auch auf ein Ethereum-Update, was stattgefunden hat. Wir gucken uns nochmal das Wachstum des verwalteten Vermögens durch Bitcoin-ETFs an und TradFi-Adoption generell. Das wird mal wieder eine spannende Folge. Es ist doch wieder einiges passiert. Zu guter Letzt noch ein Thema im Bereich Housekeeping. Wir haben uns gefragt und möchten besser verstehen, wer ihr überhaupt seid. Das ist nämlich bei einem Podcast immer so ein bisschen schwierig. Wir reden hier ins Mikrofon rein, unterhalten uns, wollen euch helfen, diese Krypto-Welt und neue Welt der TradFi-Adoption zu verstehen. Aber wir wissen gar nicht genau, wer ihr denn überhaupt seid. Die Analytics, die wir haben von den jeweiligen Podcast-Catchern, die sind, nicht besonders gut. Und daher haben wir uns überlegt, wir wollen eine Umfrage machen und haben demnach ein Google-Formular erstellt. Das dauert weniger als 2 Minuten und würden uns doch sehr darüber freuen, wenn ihr das ausfüllt. Und das findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Wir werden jetzt auch einen kurzen Banner aufnehmen. Der wird dann auch in den kommenden Folgen immer in der Mitte der Episode ausgestrahlt werden. Da auch nochmal drauf hinweisen. Also, wir freuen uns sehr, wenn ihr darin teilnehmt. Dauert, wie gesagt, nur ungefähr 2 Minuten.
Und da geht es nicht darum, wenn wir sagen, wer ihr seid, dass ihr euren Namen und Adresse angebt, sondern uns geht es eigentlich eher darum, was euch interessiert. Ja, und wenn wir ungefähr wissen, in welcher Branche ihr arbeitet, vielleicht ganz grob so in 10-Jahresblöcken, wie alt ihr seid. Und wir haben ja auch eine Frage dazu, was euch interessiert. Dann hilft uns das dabei, besser zu werden und den Inhalt auch auf eure mal Ansprüche und
wir
eure
Wir wollen nicht Interessen eure Adresse anzupassen. Und werden auch nichts auf euren Namen bestellen. Also es ist komplett anonym, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, wer unsere Hörer sind, wo die herkommen, ganz genau.
So, bevor wir ins erste Thema starten, noch ein kleiner Einspieler, den wir hier nachreichen. Manu und ich melden uns nochmal. Kaum hatten wir die Aufnahme abgeschlossen, kam die Neuigkeit, dass Sam Bankman-Fried zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Und wir dachten uns, dass das wichtig genug sei, um euch diese Information hier noch nachzureichen und kurz einzuordnen. Die Geschichte kennt ihr sicherlich. Wir haben hier auch schon mehrmals darüber berichtet, können euch gerne dazu auch noch 1, 2 der älteren Episoden in den Shownotes verlinken. Worum geht's genau? Was ist passiert? Vielleicht die allerwichtigsten Informationen oder News nochmal für euch zusammengefasst. Es ist vor 2 Jahren, es ist mittlerweile schon her, ging dieses ganze Drama los. Da hat tatsächlich CoinDesk damals reported, dass FTX und Alameda etwas zu nah zusammen sind und da einige Dinge nicht ganz sauber laufen. Ich lasse es jetzt mal so ganz high level. Ich denke, wir müssen da nicht mehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall vor 2 Jahren ging das los. Dann kam auch die Anklage gegen Sam Bankman-Fried und FTX. Binance hat da eine wichtige Rolle gespielt. Vor einem Jahr dann, nicht mal vor einem Jahr, sondern im Oktober 2023, also nicht ganz vor einem Jahr, wurde dann Sam Bankman-Fried verurteilt. Was damals noch nicht festgelegt wurde, ist das Strafmaß und genau das wurde jetzt nachgereicht, also ein gutes halbes Jahr später. Ja, und es sind 25 Jahre geworden. Manu, ich glaube, so unsere erste Reaktion war, es ist schon hart, er ist ein bisschen jünger als wir sogar und darf jetzt die nächsten 25 Jahre seines Lebens erstmal hinter Gittern verbringen.
Ja, das habe ich mir mal überlegt. Also der wird dann wirklich über 50 sein, wenn der wieder rauskommt, wenn er denn letztlich 25 Jahre sitzt. Wahrscheinlich wird er ein bisschen kürzer sitzen. Das ist schon eine saftige Strafe, aber man muss dazu sagen, wahrscheinlich ist er gut weggekommen, denn die Staatsanwälte, die haben 40 bis 50 Jahre eigentlich angesetzt. Das heißt,
das maximale Strafmaß wäre über 100 Jahre gewesen, ja.
Genau. Das heißt, da ist er wahrscheinlich noch relativ gut weggekommen. Allerdings, Alex, du hattest ja auch bei uns hier in unserem internen WhatsApp-Chat nochmal eine spannende Grafik auch von Bloomberg gezeigt, die, ich glaube, auf Instagram geteilt wurde. dass er da schon wirklich signifikant länger verurteilt wurde oder eine höhere Strafe bekommen hat als andere betrügerische Akteure im Finanzwesen, außer Bernie Madoff. Der hat da wirklich ganz besonders langes Strafmaß bekommen mit 138 Jahren. Aber sonst waren die eigentlich alle die größten Betrüger, sage ich mal, unter den 25, zum Teil weit unter den 25 Jahren.
Ja, bei Bernie Madoff hat es wahrscheinlich auch keine Rolle mehr gespielt. Der war ja schon irgendwie über 70, wenn nicht sogar über 80, als er die Strafe bekommen hat. Also das war so oder so dann egal. Aber ja, Jeffrey Skilling ist hier auf Platz 3. Also Bernie Madoff auf Platz 1 mit 138 Jahren. Dann Sam Bankman-Fried mit 25 Jahren. Danach Jeffrey Skilling, war der ehemalige CEO von Enron. Der hatte am Anfang tatsächlich auch, ich glaube, 24, 25 oder 26 Jahre. Also ziemlich ähnlich wie Sam Bankman-Fried. Der ist dann aber in Berufung gegangen, was Sam Bankman-Fried und seine Anwälte übrigens auch planen zu tun. Allerdings erst irgendwie 10 Jahre später wurde das dann nochmal reduziert um 10 Jahre ungefähr. Also der musste dann kürzer bleiben und der ist dann aber auch nach 11 Jahren oder so rausgekommen. Also nagelt mich nicht genau auf die Jahre fest, aber wie du schon sagst, Manu, war da ein bisschen kürzer. Also ich würde mal sagen maximal 25 Jahre. Es kann gut sein, dass es nochmal reduziert wird durch die Berufung. Eher unwahrscheinlich, würde ich sagen, aber dass er da ein bisschen früher rauskommt, ist, denke ich, auch wahrscheinlich. Und was ich auch spannend fand, ist, dass der Richter gesagt hat, er will ihn jetzt nicht in ein Hochsicherheitsgefängnis stecken, weil er aufgrund, ja, der ist ja so ein bisschen autistisch, Sam Bankman-Fried, und natürlich jetzt, ja, könnte er es da schwierig haben in so einem Hardcore-Hochsicherheitsgefängnis, deswegen wird er vermutlich irgendwo in der Nähe von San Francisco, also in Kalifornien, in der Nähe seiner Eltern, dort in so einem mittleren bis niedrigem Sicherheitsgefängnis landen am Ende.
Ja, und was war das Urteil? Er ist letztlich schuldig gesprochen für insgesamt 7 Anklagen oder in 7 Fällen, sagt man da ja. Also Betrug an den FTX-Kunden, Betrug an den Kreditgebern von Alameda Research, Verschwörung zu Betrug an FTX-Kunden, Verschwörung zu Betrug an den Kreditgebern und dann eben aber auch nochmal 3-mal Verschwörung zu Geldwäsche, zu Anlagebetrug an FTX-Investoren und Anlagebetrug an FTX-Kunden. Also wirklich eine ganze Menge an Schuldsprechungen, die letzten Endes ja natürlich all das umfassen, was da passiert ist. Also eine ganze Reihe an Anklagen und letztlich Schuldsprechungen.
Ja, und es war auch interessant, wie der Richter ihn so wahrgenommen hat. Die Verteidigung hat natürlich versucht, so Sam Bankman-Fried als den Altruisten da hinzustellen mit einem Herz aus Gold und dass er bis auf zu hohes Risiko einzugehen nichts falsch gemacht hat. Das hat der Richter also nicht so wirklich gekauft. Der hat da ganz klar gesagt, das war für ihn teilweise ein Schauspiel. Ziemlich, ich will ihm jetzt keine Worte in den Mund legen, ja, aber abgekartetes Spiel. Ja, so dass es dann dazu geführt hat, dass man doch relativ weit von den Forderungen der Verteidigung weg war. Ich glaube, die haben 7,5 Jahre plus minus gefordert. Ja, von daher, was auch noch ein wichtiges Argument war der Verteidigung, war, dass eigentlich niemand zu Schaden gekommen ist. Und es sieht ja tatsächlich so aus, als würden alle Gläubiger ihr Geld zurückbekommen. Allerdings muss man da natürlich auch wieder sagen, zu den Preisen in dem Moment, als das alles passiert ist. Und da war Bitcoin bei unter 20.000. Das heißt, zu diesen Preisen, ja, bekommen sie, ich glaube, insgesamt stehen ja 8 Milliarden US-Dollar Schaden im Raum. Die scheinen also wieder zurückzufließen. Aber natürlich im Vergleich zu den heutigen Preisen tritt dann ein großer Verlust ein. Eine weitere wichtige Quelle an Geld, das wieder zurückfließt, ist ja eine Investition in Anthropic, die FTX damals angegangen ist. Die haben da 500 Millionen investiert. Das ist mittlerweile laut Financial Times 1,4 Milliarden wert. Aber auch da hat der Richter ganz klar gesagt, es ist ja nicht so, dass wenn ein Dieb jemanden beklaut und dann nach Las Vegas geht und damit gambelt und von dem Gewinn Glück hat, ja, und von dem Gewinn die Beklauten dann zurückbezahlt, dass das in irgendeiner Art und Weise diesen Diebstahl mindert. Das war also das Beispiel, das der Richter da gebracht hat. Von daher wurde das also jetzt auch nicht sonderlich strafmildernd berücksichtigt, sondern wenn überhaupt, dann eher die Krankheit und Ähnliches von Sam Bankman-Fried.
Ja, man könnte ja sagen, zynisch wäre das Ganze im Oktober vorletzten Jahres nicht aufgeflogen und wäre FTX dann nicht pleite gegangen, dann gäbe es jetzt wahrscheinlich diese Probleme gar nicht, weil die Preise natürlich wieder angezogen sind. Aber das gilt natürlich nicht. Also da bin ich voll bei dir und auch bei dem Richter. Du kannst nicht deine Kunden betrügen, denen das Geld wegnehmen, riskante Wetten eingehen, die dann möglicherweise gut oder schlecht laufen. Wenn sie gut laufen, ist alles gut. Nee, das geht natürlich nicht, sondern ja, das ist schon alles richtig so, wie es gelaufen ist. Gut, dann lasst uns doch reinstarten und dann fangen wir an, Jonas, mit dem Update zu den ETFs. Da ist nämlich einiges passiert auf Bitcoin und Ethereum Front. Bitte, dann start doch da mal rein.
Jetzt überschwingt er einfach unsere neue
Wahnsinn, Rubrik, Jonas. Wahnsinn, schlecht.
Die Preise und Coins.
Also wir haben uns ja vorgenommen, vor allem das Schlimme ist, dass die Idee auch noch von mir kam, als derjenige, der sich immer am meisten wehrt, über Preise zu sprechen, dass wir am Anfang der News-Episoden zumindest immer mal 2-3 Minuten darüber sprechen, wo denn der Markt steht, das heißt die wichtigsten Preise, die Marktkapitalisierung von Krypto und Stablecoins und vielleicht auch unsere Meinung dazu abgeben, warum das so ist, wie sich die letzte Woche entwickelt hat oder der letzte Monat. Ja, deswegen lasst uns das doch heute mal machen und ich mache einfach mal den Anfang und dann könnt ihr gerne reinspringen. Also was ich mir interessant finde, ist die Kryptomarktkapitalisierung insgesamt, weil es natürlich der Indikator ist, der sagt, wo stehen wir gerade als Gesamtmarkt. Da sind wir bei 2,6 Billionen. Das heißt, wir sind fast beim All-Time-High. Ich glaube, das All-Time-High war bei knapp 3 Billionen. Momentan sieht sehr gut aus. Wir wissen ja, dass Bitcoin mehr oder weniger am All-Time-High jetzt wieder kratzt. Wir sind wieder über 70.000, nachdem es ja kurz runterging vor ein, zwei Wochen oder in den letzten ein, zwei Wochen jetzt wieder bei über 70.000. Bei Ethereum sind wir ein bisschen noch weg vom All-Time-High. Sind wir jetzt gerade bei 3.500. Da war die letzte Woche mehr oder weniger flat. Was ich auch immer noch spannend finde, ist die Marktkapitalisierung des Stablecoin-Markts. Da sind wir aktuell bei ungefähr 150 Milliarden. Das hat sich auch wieder etwas erholt. Da waren wir jetzt so, das Tief der letzten Jahre war dabei 120, glaube ich, 110. Aber das Hoch war auch Richtung 180, 190. Das heißt aber, wir sind auch wieder, sag mal, auf dem Weg nach oben. Und das Dritte, was ich mir normalerweise mal ansehe, was ich einfach interessant finde, ist, dass der Vergleich von Bitcoin zu anderen Assets und wie groß Bitcoin ist im Vergleich zu anderen Assets. Da gibt es eine Website, die heißt companiesmarketcap.com. Und da sieht man, dass Bitcoin aktuell auf Platz 9 ist, direkt hinter Silber. Also es fehlt nicht mehr viel. Sondern wenn der Preis wieder über die 71.000 geht, dann sind wir auf jeden Fall auch wieder vor Silber auf Platz 8. Und das finde ich schon immer beeindruckend, ja, dass es dann aktuell zwischen Silber und Meta, knapp hinter Amazon und Alphabet, also Google. Das finde ich immer eine beeindruckende Statistik, weil es zeigt, dass eigentlich niemand Bitcoin missachten darf oder kann aus dem Finanzsektor, weil es bedeutet, dass ich eines der Top 10 Assets einfach missachte. Und das ist schon eine Entscheidung, die man zumindest sehr bewusst treffen soll. Aber so viel mal von mir zu den Preisen. Sorry, Manu.
Ich fand es auch ganz interessant, weil als Bitcoin jetzt auf dem All-Time-High war, eben von ein paar Wochen und Silber so geflippt hat, da war das Interesse auf einmal auch wieder total groß. Also viele Journalisten angeschrieben und sagt, wow, okay, verschwindet jetzt Bitcoin oder ist es doch irgendwie da? Und bleibt es auch da? Also diese Meilensteine und dieser Vergleich ist, glaube ich, echt extrem wichtig.
Aber ich habe das Gefühl, dass noch relativ wenig Interesse so beim mal Journalismus, klar ist wieder ein bisschen gestiegen, aber auch so allgemein bei Retail-Investoren ist das Interesse noch relativ klein. Ich glaube, da muss der Preis noch deutlich über das All-Time-High steigen, dass der Friseur und der Taxifahrer wieder über Bitcoin
reden. Muss es auch. Also ich habe gestern auch versucht, mit dem Taxifahrer über Bitcoin zu reden, aber es ist ein anderes Thema. Aber wenn man sich Google-Search-Interesse anschaut zum Beispiel, da sind wir deutlich hoch in den letzten Wochen und Monaten, aber haben knapp irgendwie die Hälfte von 2017. Also das unterstreicht genau das, was du sagst, Alex, wir sind da jetzt nicht wieder so wirklich mit der absoluten Euphorie. Was ich aber schon so ein bisschen besorgniserregend finde, wenn wir über Preise sprechen und Gewinner und Verlierer, ist dieses ganze Meme-Coin-Wahnsinn, den es jetzt wieder gibt. Ne? Also ganz viel Geld in neue Meme-Coins, die ja wirklich keinerlei wirklichen Purpose haben, wo teilweise über Nacht da Millionen, teilweise Milliarden Marktkapitalisierung irgendwie zusammenkommt, mehr als irgendwie die DAX-Konzerne oder ähnliches. Und da ist, glaube ich, das Casino schon zum Teil wieder ein bisschen zurück und da muss man auch wirklich aufpassen, dass man sich da nicht verbrennt.
Interessant finde ich da, dass das halt jetzt nicht auf Ethereum stattfindet, wo es ja die letzten Märkte immer passiert ist, also die letzten Manie-Märkte, sage ich mal, sondern jetzt auf Solana. Das heißt, Solana ist gerade wieder extrem am Pumpen und extrem am Hochkommen. Eigene Marktkapitalisierung des Coins, des Sol-Coins, aber dann halt eben auch die ganzen Token, die da drauf ausgegeben werden, was zum großen Teil irgendwelche Meme-Coins sind, die auch wieder in so Pump-and-Dump-Schemes hochgetrieben werden, zum Teil an offizielle Adressen geschickt werden. Ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Da ist auf jeden Fall viel Money wieder am Start.
Ja. Und das finde ich auch immer wichtig, wenn man sich dann überlegt, jetzt Ethereum versus Solana, wo soll ich investieren oder andere Projekte, dass man sich dann auch dessen bewusst ist, woher dieser Preisanstieg jetzt kommt. Der kommt nicht daher, weil Solana gerade seine Fundamentals massiv verbessert hat, im Sinne von die Technologie ist besser geworden, da wurde ein tolles Upgrade irgendwie gerade durchgebracht, sondern das ist, weil extrem viel Volumen auf der Solana-Blockchain ist, was ja gut ist, aber da muss man sich fragen, woher kommt denn dieses Volumen und wie nachhaltig ist das? Und wenn das zum allergrößten Teil aus Meme-Coins besteht, dann muss man sich natürlich schon fragen. Und auf der anderen Seite haben wir Ethereum, wo jetzt ein riesengroßes Update war. Manu, wir kommen da gleich dazu. Und der Preis reagiert aber eher weniger. Und ja, das ist aber ganz oft so im Crypto-Space, dass eigentlich technologischer Fortschritt nicht sonderlich belohnt wird und sich erst sehr spät im Preis widerspiegelt.
Du hast einen ganz wichtigen Punkt gemacht, Alex, hinsichtlich Nachhaltigkeit auch, ne? Ob die Zuflüsse nachhaltig sind oder so ein bisschen einfach mal heute so, morgen so. Und jetzt meine super Überleitung zu den Bitcoin-ETFs, weil wir da eben auch als erstes Thema eben gesehen haben, dass da wirklich sehr, sehr viel passiert einfach, ne? Also da kommen viel Zuflüsse, dann mal Abflüsse, der Preis reagiert. Also da sieht man, dass das ja auch wirklich aus den wirklichen Inflows dann auch der Institutionals getrieben ist. Und was wir da jetzt nochmal aufbereiten wollen heute für euch, ist so ein bisschen nochmal ein paar Zahlen zu den ETFs und auch so ein bisschen rauszuzoomen. Weil ich habe das Gefühl, wenn man auf Twitter oder X unterwegs ist, da hat man einen Tag, da ist Rekord nach oben, dann ist Rekord nach unten und man verliert so den Überblick, wo man steht. Und das würden wir gerne nochmal einordnen, A, mit Zahlen von aktuellen Zahlen und auch mit so ein paar Top-KPIs, die einfach zeigen, wie stehen wir jetzt nach 2 Monaten. Das ist, denke ich, ist super wichtig. Insgesamt muss man sagen, dass März ein Rekordmonat war. Also Rekordmonat, wenn es um Handelsvolumen und Zuflüsse geht. Auch Rekordmonat, wenn es vereinzelt um Abflüsse geht. Da reden wir gleich drüber. Aber es gab vereinzelt Tage, wo an einem Tag mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Zuflüssen in den ETF geflossen sind. Und das ist wirklich unfassbar. Das ist richtig massiv. Und wir haben aktuell zum 25.03. eben Assets in den Bitcoin-ETFs mit dem Grayscale GBTC von über 50 Milliarden US-Dollar und ohne GBTC mit 30 Milliarden. Und das ist total interessant, wenn man sich das mal genauer anschaut, dass bei GBTC, also der ETF von Grayscale, eben knapp 23 Milliarden hat, 40% auch schon verloren, seit die ETFs eingeführt wurden, also sehr starke Abflüsse. Und IBTC von BlackRock mit 15 Milliarden, wirklich mega Erfolg. Und Fidelity mit 9 Milliarden, auch ein sehr, sehr starker Erfolg. Und das finde ich interessant, auch im Bigger Picture mal zu sehen, dass im Vergleich zu allen anderen ETFs GBTC aktuell auf Platz 80 ist, also von allen ETFs, die es auf der Welt gibt, nach den Assets. Und der BlackRock ETF so ein bisschen an den Top 100 knappert, also der versucht reinzukommen und ich glaube auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, noch nicht da drin ist. Und das ist schon wirklich beachtlich, auch wenn man jetzt eben diese knapp 50 Milliarden Asset Under Management vergleicht mit der Kategorie von Gold-ETFs, dann sind es aktuell 200 Milliarden. Das ist natürlich eine andere Hausnummer, aber wir wissen, Gold-ETFs gibt es nicht erst seit 2 Monaten, sondern seit, weiß nicht, 15, 20 Jahren. Gold gibt es seit Jahrtausenden. Und das muss ich sagen, finde ich schon wirklich eine echt imposante Entwicklung.
Ja, und ist schon eine krasse auch ein Angebotsnachfrage-Ungleichgewicht zum Gunsten der Nachfrage, wenn du jetzt sagst, Jonas, dass bis zu 1 Milliarde da am Tag gekauft wurde. Also wenn wir mal überlegen, wie viel Bitcoins am Tag entstehen, ja, das sind, ich habe hier mal meinen Taschenrechner rausgeholt, 24 mal 6, weil es ist ja alle 10 Minuten neue Bitcoin, mal 6,25, das heißt 900 Bitcoins jeden Tag. Mal 70.000 Preis ungefähr sind 63 Millionen. Das heißt, 63 Millionen ist der Wert an zusätzlichen Bitcoins, die geschaffen werden. 1 Milliarde wird nachgefragt. Da ist dann irgendwann klar, dass auch der Preis reagieren muss, ja, in die positive Richtung.
Und was man zu den Zuflüssen ja sagen muss, Jonas, ich denke, du beziehst dich da auch auf die Nettozuflüsse, ne? Also das ist schon nochmal beeindruckender, weil wir eben diesen massiven Ausfluss oder Outflow aus dem Grayscale Bitcoin vorhaben und der setzt sich ja auch weiter fort, obwohl, und Michi hatte das ja das letzte Mal auch dargestellt, die ja vorhaben, hier mit so einem neuen ETF entsprechend die Gebühren doch drastisch zu senken, aber da fließt massiv Bitcoin ab, was sich dann eben auch auf die anderen ETFs verteilt, aber trotzdem haben wir einen Nettozufluss von 1 Milliarde teilweise am Tag. Also es ist schon gewaltig. Ja.
Und das bringt uns tatsächlich auch zu mal so 5 KPIs, die ich mitgebracht habe, um mal aufzuzeigen, um das mal nochmal so in Zahlen zu gießen. Weil wie gesagt, ihr seht, ich bin da ein bisschen euphorisch. Wenn man da rauszoomt, ist das wirklich krass. Und ich habe auch in der neuen Episode zum Bitcoin-Halving den Effekt, den Alex genannt hat, zwischen Angebot und Nachfrage mir nochmal genauer angeguckt und dann auch geschaut, was das plus Halving für einen Preis bedeuten könnte. Also das schon mal so als kleiner Teaser für die Episode. Zu den 5 KPIs. Ein KPI, und du hast schon gesagt, Manu, der Grayscale ETF hat bereits 13 Milliarden US-Dollar Outflow, ist auf Jahressicht der größte Outflow aller ETFs. Also super viel Geld rausgeflogen. Sitzt aber dennoch aktuell noch in den Top 100 aller ETFs, ne? Weil da eben Grayscale sehr hoch gestartet ist und da einfach sukzessive Geld letztendlich abgezogen wird. Also das ist natürlich eher ein negativer KPI auf Seiten von Grayscale, von dem einen ETF. Wenn man sich mal die positiveren Zahlen anschaut, also die Bitcoin-ETFs sind aktuell mit Abstand die ETF-Kategorie mit den meisten Zuflüssen auf Jahressicht. Also wenn man das jetzt vergleicht mit Gold oder so Durables oder ähnliches, obwohl natürlich die ETFs erst 2,5 Monate auf dem Markt sind. Das ist immer ganz interessant bei diesen Jahresvergleichen, weil letztendlich ist es ein unfairer Vergleich. 2 Monate, 2,5 Monate versus ein ganzes Jahr. Dann weiterer Punkt, BlackRock's ETF, also iBit und Fidelity's ETF sind, und das war für mich mit am beeindruckendsten aktuell, Platz 1 und Platz 2 aller ETFs jemals in den ersten Tagen, in den ersten 50 Tagen letztendlich. Also wirklich mit einem Riesenabstand. Das zeigt nur auch ganz deutlich das Interesse. Und insgesamt sind die Stichprobe 11.000 ETFs, also jetzt auch nicht mal so wirklich klein. Und diese beiden ETFs verzeichnen in jedem der 50 Tage positive Inflows. Also Manu, was du gesagt hast, ne, die Netto-Inflows sind positiv. Also es gab keinen Tag, wo aus einem der beiden ETFs Netto-Geld abgeflossen ist. Und das haben bislang auch nur 30 ETFs insgesamt geschafft. Und dieser Flow ist ja ongoing, ne? Also es kann auch durchaus sein, dass das da noch viel weiter hochgeht. Das wissen wir noch nicht. Und vielleicht letzter KPI, der BlackRock ETF beschert aktuell auch knapp 50% der Inflows aller BlackRock ETFs. Also der Bitcoin BlackRock ETF aller 420 BlackRock ETFs. Und das ist natürlich sehr beeindruckend, wenn man noch weiß, wie groß BlackRock ist, wie viele ETFs da gibt. Und das war mir nur wichtig, das mal aufzuzeigen, weil das wirklich beeindruckend ist. Und das wird immer so ein bisschen vergessen, wenn man nur guckt, heute geht's hoch und Grayscale runter und so. Das Bigger Picture ist aus meiner Sicht wirklich größer, als es auch einige denken. Und deswegen ist auch das, was du gesagt hast, Alex, mit diesem Angebot, Nachfrage, Mismatch schon wirklich ein Punkt, den man sich genauer angucken muss. Zumal es jetzt auch zum Beispiel Pensionsfonds gibt, wie in Japan, die da rein wollen, die irgendwie eine Größe haben von über 1 Billion Euro, die da vielleicht einen Teil in Krypto reinsetzen wollen. Noch nicht klar. Aber es gibt auch schon Gerüchte seit längerem über Staaten, die vielleicht rein wollen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen da wirklich von der staatlichen Seite und von der institutionellen Seite wirklich einige Effekte aktuell.
Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe ja damals einen FAZ-Artikel auch geschrieben und vorher gesagt, dass das dann jetzt ein bisschen dauert, weil klar stehen einige in den Startlöchern, aber das wird überschaubar sein. So richtig wird das erst kommen, wenn dann diese großen Asset Manager ihre Distributionsmaschinen angestoßen haben und wirklich auf die Leute zugehen, weil diese Produkte werden eigentlich immer verkauft und nicht gekauft. Aber scheinbar standen jetzt doch schon sehr viele in den Startlöchern und fangen jetzt schon in den ersten Wochen an, da richtig, richtig kräftig zu kaufen. Ist mal interessant und ich glaube, es sollen auch irgendwann mal Zahlen dazu kommen, ob das jetzt eher Retail-Kunden oder institutionelle sind. Ich glaube, es sind schon noch vor allem dann sowas wie Family Offices und sowas, kann ich mir vorstellen. Und die Retail-Kunden kommen, denke ich, jetzt erst noch in den nächsten Monaten.
Neben dem Bitcoin-ETF ist natürlich auch einige Fantasie drin, wenn es um das Thema Ethereum-ETFs geht. Ne? Also nach der Genehmigung der Bitcoin-ETFs im Januar war ja dann so wirklich von der Industrie so gedacht, ja okay, sind jetzt dann die Ethereum-ETFs als nächstes dran, kommt da als nächstes die Genehmigung. Und da ist tatsächlich ein sehr wichtiger Stichtag, der 23. Mai. Das ist quasi die erste finale Deadline der SEC. Also das ist quasi der Tag, an dem die SEC für einen ETF final entscheiden muss, hopp oder top. Und zur Erinnerung, bei Bitcoin war das eben das Datum, an dem alle auf einmal genehmigt wurden. Heißt nicht, dass es da auch so ist, aber hat man zumindest bei Bitcoin so gesehen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, kommen jetzt die ETFs oder nicht? Und da scheiden sich gerade so ein bisschen die Geister auch auf Crypto-Twitter oder Crypto-X, weil da natürlich die Frage ist, ob man Ähnliches sieht, dass an diesem 23. Mai alle Ethereum-ETFs durchgehen. Und ich gucke mir auf Twitter sehr, sehr gern die Beiträge von den Bloomberg-Analysten James Seifert und Eric Bakunas an. Da wirklich Empfehlung, falls ihr das näher verfolgen wollt, folgt denen auf Twitter, die machen super, super gute Tweets zu den ETFs. Und die sind zuletzt runtergegangen mit ihren Schätzungen und glauben, dass nur 25% Wahrscheinlichkeit die ETFs tatsächlich im Mai kommen, was natürlich eine geringe Wahrscheinlichkeit ist. Warum? Sie argumentieren, naja, es gibt gerade kaum Interaktion mit den Antragstellern. Also bei den Bitcoin-ETFs war es so, da gab es ein ständiges Hin und Her mit der SEC. Also man hat einen Antrag eingereicht, dann gab es gleich einen Kommentar, dann hat man den überarbeitet, wieder eingereicht. Da passiert tatsächlich zurzeit eher weniger. Also es ist eher so ein bisschen Funkstille, gibt dementsprechend auch keine angepassten Anträge. Es gibt aber natürlich auch Befürworter und da habe ich nur auch ein Interview gelesen oder ein Statement von dem Grayscale-CEO, der gesagt, ja, ist ja klar, dass da wenig Interaktion passiert, weil es ist alles viel klarer. Die nehmen so das Modell von Bitcoin letztendlich, packen das natürlich ein bisschen an den Wrapper, also natürlich eine andere Geschichte bei Ethereum an sich auch. Auch erstmal ja, ein anderes Thema ist mit Securities. Aber wir sehen eben, dass da genau, dass es da so ein bisschen die zwei Lager gibt. Und deswegen ist es, scheint es nicht so klar zu sein wie bei Bitcoin. Da war ja bei Bitcoin auch die Abstimmung super knapp in der SEC 3-2. Aber das ist tatsächlich gerade das, was auf Twitter diskutiert wird, und bin gespannt, wie sich die Wahrscheinlichkeiten dann in den nächsten Wochen anpassen werden. Zumal man noch bedenken muss, BlackRock spielt da ja auch mit und die haben auch einen Track Record von 576-1, was genehmigte ETFs angeht, wo man denkt, okay, die werden auch schon wissen, was sie tun. Aber ja, alle keine Glaskugel, aber finde ich zumindest interessant, sich da mal anzugucken, wo wir aktuell in dem Prozess eher stehen.
Ja gut, und was da sicherlich reinspielt, ist ein vermutetes Verfahren der SEC gegen die Ethereum Foundation, was hier sicherlich auch ein Faktor sein könnte, warum es mit dem Ethereum ETF nicht weitergehen könnte. Da kann ich gerne mal kurz einführen. Also die SEC, es wird vermutet, dass die SEC ist, die hinter einer juristischen Kampagne steht, um Ethereum als Wertpapier einzustufen. Das berichten unterschiedliche US-Unternehmen, unterschiedliche Krypto-US-Unternehmen, die ja sogenannte Sub-Poemas bekommen haben, also Anschreiben von der SEC im Zusammenhang mit der Untersuchung, wie sie denn mit der Ethereum Foundation zu tun haben. Und es zielt eben alles auf Ethereum ab. Und daher wird vermutet, dass eben auch die Ethereum Foundation ein solches Schreiben von der SEC erhalten hat. Da gibt es auch entsprechende Hinweise, denn die Ethereum Foundation, die hatte auf ihrer Website immer wie so ein Banner, dass sie noch nie von irgendeiner Aufsichtsbehörde kontaktiert wurde. Und das wurde runtergenommen. Ja, das ist aufgefallen von sehr aufmerksamen Krypto-Playern oder Leute, die sich im Krypto-Umfeld bewegen. Denen ist das aufgefallen, weil auch der GitHub-Code sich verändert hat und dort dann eben nicht mehr erwähnt wurde, dass sie noch nie von einer Aufsichtsbehörde kontaktiert wurden. Ja. Und jetzt hat man eben praktisch 1:1 zusammengezählt. Da gab es dann unterschiedliche Artikel. Fortune hatte kommentiert oder einen Artikel rausgebracht, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass eben hier die SEC jetzt der Frage konkret nachgehen will, ob Ethereum ein Wertpapier sei, und versucht, das Ganze dann auch als Wertpapier zu klassifizieren. Die SEC hat das aber bisher nicht bestätigt. Aktuell sind das, wie gesagt, nur Vermutungen, aber es geht doch alles in diese Richtung. Was sind also die Gründe? Also seit dem Umstieg von Proof of Work auf Proof of Stake hat sich Ethereum natürlich sehr stark verändert. Und Gary Gensler, der Vorsitzende der SEC, der hatte bereits in der Vergangenheit gesagt, dass alle Kryptowährungen, die von Blockchains erzeugt werden, die ein Proof-of-Stake-Modell verwenden, Investment-Contracts ähneln würden, weil man ja dann eben auch entsprechend Yield auf sein gestakedes Ethereum bekommt und daher also eher als Wertpapier eingestuft werden sollten, obwohl er da halt auch noch nie über irgendeinen bestimmten Coin sprach, also auch noch nie Ethereum oder Ether erwähnt hat. Ja. Das ist also eine ganz heiße Diskussion aktuell, denn weiterhin ist ja völlig unklar, wie Ethereum einzustufen ist. Bitcoin ist eine Commodity, darauf hat man sich geeinigt. Das heißt also, da ist auch die CFTC, die Commodities and Futures Trading Commission, als Aufsichtsbehörde für zuständig. Aber was mit Ethereum beziehungsweise Ether ist, das ist also unklar. Und das könnte also doch große Folgen haben. Einmal für natürlich den ETF-Antrag oder die ETF-Anträge, die aktuell vorliegen, aber eben auch für die Player, die nämlich, wenn sie Ethereum anbieten, zum Beispiel zum Kauf, wie eine Börse, ja, dann würden sie eigentlich eine unregulierte oder unregistrierte Wertpapierbörse darstellen. Und die meisten der großen US-Börsen, die haben auch in den letzten Monaten bereits solche Sub-Poemas bekommen, wo es genau um diese Frage geht. Ja, also es geht hier dann wirklich nicht nur um Ethereum oder Ether, aber das ist natürlich der zweitwichtigste und größte Coin, von daher schielen da alle drauf. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, ziemlich viel gerade los, was Ethereum als Wertpapier angeht, und das kann natürlich auch einen großen Einfluss auf die ETF-Entscheidung haben.
Ja, als letztes noch, und deswegen auch die Anklage der SEC gegen die Ethereum Foundation. Für die Ethereum Foundation würde das natürlich bedeuten, dass sie damals ein Wertpapier ausgegeben haben, ohne das bei der SEC angemeldet zu haben. Und das würde dann für die Foundation neben all denen, die es jetzt schon listen, zu Problemen führen. Aber es gibt ja nicht nur negative Nachrichten für Ethereum, sondern auch positive, denn ein sehr großes Update ist erfolgreich durchgegangen. Sicherlich seit der Merge das größte Ethereum-Update. Manu, kannst du uns da auch nochmal einen Überblick geben, was da passiert ist?
Sehr gerne. Und das wird, wie du schon gerade gesagt hast, von vielen auch als das größte und komplexeste Ethereum-Update nach dem Merge eingestuft. Dennoch gab es gar nicht so diesen riesen Aufschrei, sag ich mal, über die kleine Kryptoszene hinweg, die sich sowieso damit beschäftigt. Ich glaube, es ist aber trotzdem auf jeden Fall Rede wert, dass wir das nochmal darstellen, denn es hat jetzt schon zu massiven Transaktionskostenrückgängen auf Layer-2-Protokollen unter Ethereum sozusagen geführt. Ja? Also, wie heißt dieses Update? Es geht um Denkun. Es ist wieder ein Zusammenschluss aus Denver und irgendwie einem anderen Wort. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, was letzten Endes die zwei Chains angeht oder die zwei Execution und Validation Layers, die Ethereum hat. Und dieses Update, es ist wirklich auf Skalierbarkeit ausgerichtet von Ethereum. Ja, Ethereum ist ja auf einem langen Weg, skalierbarer zu werden. Und Denkun ist hier wirklich ein ganz, ganz wichtiges Upgrade gewesen, was hier den Baustein oder Grundstein für viele weitere Updates legt. Und da wurden 9 verschiedene EIPs eingeführt. EIPs steht für Ethereum Improvement Proposals. Da kann praktisch jeder, auch wir, ein solches Ethereum Improvement Proposal in den Markt geben, in den Ethereum-Markt geben. Dann wird darüber abgestimmt und dann werden eben manche auch eingeführt. Und hier wurden jetzt eben 9 eingeführt. Und das Bedeutendste ist das EIP 4844, das Proto-Denksharding einführt. Ja? Und dieses Proto-Denksharding, das gucken wir uns also nochmal etwas genauer an, weil das eben jetzt schon, wie gesagt, dazu geführt hat, dass auf einigen Layer-2-Protokollen die Transaktionskosten um 99% gefallen sind. Die meisten über 90% auf jetzt weniger als 1 US-Dollar Cent. Also es ist schon gewaltig. Da jetzt nochmal zum Vergleich, auf dem Ethereum Mainnet, also dem Level 1, wo ein NFT-Verkauf derzeit durchschnittlich 72 US-Dollar kostet, da gab es vor ein paar Wochen sogar eine komplette Manie, als das Netzwerk wieder komplett verstopft war und ein NFT-Transfer 400 Dollar gekostet hat. Und jetzt sind wir auf den Layer 2s wirklich bei unter einem Cent. Und was sind so Layer 2s? Geht es um Optimism, Base, Arbitrum oder Sora? Und da hat sich das Volumen jetzt natürlich auch dadurch ist massiv hochgegangen, hat sich zum Teil mehr als verdoppelt. Bei Starknet hat es sich fast verdreifacht. Das ist auch so ein Layer 2-Protokoll. Also schon sehr gewaltig, was da der direkte Effekt nach diesem Upgrade war.
Und Manu, lass uns vielleicht ganz kurz nochmal, weil wir vorhin auch über Solana gesprochen haben, die verschiedenen Strategien dieser Blockchains vergleichen, weil Solana, also das Problem bei Blockchains ist ja immer die Skalierung. Das heißt, wie bekomme ich mehr Transaktionen unter, damit ich das dann auch für mehr Dinge nutzen kann. Und aktuell ist es natürlich, wissen wir, bei Bitcoin und Ether auf der Layer 1 so, dass die nicht wirklich gut skalieren und entweder 10, maximal 20 Transaktionen schaffen. Und es gibt jetzt zwei Strategien. Solana hat die Strategie gewählt, das Layer 1 direkt skalierbar zu machen. Das heißt, aber bei Solana kann ich auf der Layer 1 sehr, sehr viele Transaktionen durchbringen. Das sorgt oder ist nur so machbar, indem das Ganze etwas zentraler ist als zum Beispiel Ethereum oder Bitcoin. Ethereum hat gesagt, die Layer 1 soll möglichst dezentral bleiben. Und unsere Strategie ist es, über Layer 2 zu skalieren und da einfach was obendrauf zu bauen. Das ist also eine komplett andere Strategie. Jetzt war es so, dass selbst diese Layer 2s, also Optimism, Arbitrum, war noch relativ teuer, weil Ethereum Blockspace sehr nachgefragt war. Das heißt, ich habe da auch teilweise $1-2 für eine Transaktion bezahlt, weswegen auch dieses ganze Meme-Coin-Spaß-Trading nicht auf Ethereum stattgefunden hat, weil einfach die Transaktionskosten zu teuer waren. Und deswegen ist das auch so ein extrem wichtiges Upgrade jetzt, weil jetzt seit diesem Upgrade ist Ethereum mehr oder weniger wieder kompetitiv im Vergleich zu Solana, zumindest auf den Layer 2s, was die Transaktionskosten anbelangt.
Ja, genau. Und das ist wirklich auch so, dass bereits heute 90% aller Transaktionen auf Ethereum eigentlich durch solche Layer 2-Systeme ausgeführt werden oder daher kommen. Ja, und da gibt's also solche Roll-up, oder so wird's auch genannt, ja, Roll-up-Layer, die dann letzten Endes Transaktionen außerhalb der Ethereum Mainchain ausführen und dann nur die Ergebnisse der Transaktion in komprimierter Form auf Ethereum speichern. Das ist so der Grundgedanke von solchen Layer 2s. Das Problem ist aber, dass diese Rollups eben mit anderen Anwendungen auf der Mainchain und wie auch letzten Endes alle anderen Transaktionen auf diesen Layer 2s konkurrieren. Ja, um eben, wie du es gerade gesagt hast, um den Blockspace, weil man eben in diesen Haupt-Blockspace als Call-Data-Objekt rein musste. Ja, und das hat dazu geführt, dass also, wenn irgendwie die Plattform wieder verstopft ist, durch zum Beispiel einen NFT-Mint, der komplett oversubscribed ist, dass dann auch die Roll-Ups, also die Layer 2s, von dieser Verstopfung betroffen waren und dann auch die Transaktionsvolumina eben auf diesen Roll-Ups stark gestiegen sind. Und da gab es auch eine schöne Grafik, habe ich gesehen, dass wirklich über 80-90% der Kosten, die man an Transaktionskosten zahlt, auf den Layer 2s eigentlich auf die Layer 1-Chain zurückzuführen sind. Ja. Das ändert sich jetzt, ja, weil diese Layer 2s nicht mehr in den normalen Blockspace reinschreiben, als Call Data sozusagen, sondern es gibt also hier letztlich ein neues Datenformat, das nennt sich dann Blobs. Ja. Und diese Blobs, die werden an den normalen Block angehängt und sind dadurch also nicht mehr Teil des Blockspaces, ja, und somit natürlich auch nicht mehr davon betroffen, was auf der Ethereum Mainchain letzten Endes passiert, konkurrieren darum dadurch auch nicht mehr mit dem Blockspace und entkoppeln sich dadurch von den Transaktionskosten.
Kurze Frage, Manu. Das heißt, wenn ich jetzt von der L2 was da jetzt sagen wir in den Block schreiben würde, dann würde ich das nicht mehr in den Block direkt reinschreiben, müsste da irgendwie dann auch die entsprechenden Fees zahlen, sondern ich würde es einfach an den Block anhängen und deswegen weniger zahlen. Das so richtig umrissen?
Genau, und es gibt sogar auch ein extra Transaction-Fee-Modell sozusagen. Ja, also es gibt eine andere Transaktionskostenstruktur. Wenn man eine Transaktion aufgibt, hat man dann praktisch auch zwei Transaktionskosten sozusagen. Wenn es dann nur noch um das Level 2 geht, hast du dann auch eben neue Transaction-Fees, die sich nur auf diese Blobs beziehen. Und somit entkoppelt man sich komplett von dem Hauptblock sozusagen. Und genau dadurch sind also die Kosten so massiv gesunken.
Also jetzt eine spannende Frage ist, welchen Einfluss das auf die Gesamtgebühren im Ethereum-Netzwerk hat, die dadurch generiert werden, weil jede einzelne Transaktion wird günstiger. Die Frage ist, wie viel mehr Transaktionen kommen jetzt durch den günstigeren Preis und komme ich dann auf eine ähnliche Gesamtfee oder vielleicht sogar höher am Ende? Weil für den Endnutzer ist es natürlich gut, wenn es günstiger wird. Für das Netzwerk als Ganzes muss es nicht unbedingt gut sein, wenn die Transaktionsgebühren günstiger sind, weil am Ende wissen wir, wird das Staking wird vor allem aus den Transaktionsgebühren bezahlt auf der Ethereum Blockchain, vor allem weil wir kaum neue Coins haben. Die Inflation ist ja sehr, sehr gering, teilweise sogar negativ. Und das heißt, das Staking Yield leitet sich auch aus den Transaktionsgebühren ab. Und je höher die Staking Yield, desto mehr Leute staken, desto sicherer ist dann das Netzwerk auch. Je weniger Staking Yield, desto weniger Leute staken potenziell und desto weniger sicher ist dann auch die Blockchain. Und das ist auch ein Problem, das Solana, by the way, hat, um da nochmal drauf zurückzukommen oder hatte in den letzten Jahren, dass einfach zu wenig Rewards generiert werden durch die Transaktionsgebühren. Also sowas komplett kostenlos zu machen, wäre super für den Endnutzer, aber dann gibt es einfach keinen ökonomischen Anreiz mehr für Validatoren, Miner, wie auch immer, für Sicherheit im Netzwerk zu garantieren.
Das ist ein spannender Gedanke, das habe ich noch gar nicht nachgelesen oder habe noch nichts dazu gesehen. Ich denke, ein mitigierender Faktor könnte sein, dass natürlich das Volumen auf diesen Layer 2s jetzt stark zunehmen wird. Das hat man auch schon gesehen. Das heißt, das Transaktionsvolumen ist doch ziemlich stark gestiegen. Und möglicherweise, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dann auf dem Ethereum-Protokoll natürlich dadurch auch sehr viel mehr Transaktionen abgewickelt werden können, dass dann wiederum die Transaktionskosten absolut wieder zunehmen. Ob das Ganze dann Nettozunahme ist der Transaktionskosten, das wird aktuell sicherlich noch nicht der Fall sein, aber vielleicht in der Zukunft. Ja. Aber es ist ein spannender Gedanke. Ein letzter Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, diese Daten, die in diesen Blobs gespeichert werden, und das sind dann wirklich auch, da kann extrem viel Datenmenge gespeichert werden, die sind nur vorübergehend gespeichert, also nur für 18 Tage. Und diese Rollups, da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, ZK-Rollups oder auch so Optimistic Rollups. Und gerade in den Optimistic Rollups hat man dann praktisch 18 Tage Zeit, um diese Transaktionsdaten nochmal anzufechten, aber dann werden die Daten letzten Endes auch gelöscht. Ja, das ist auch ganz wichtig nochmal. Bei diesem Call-Data-Datenformat, was also dann wirklich in den Block reingeschrieben wird, da sind die Daten ja dann wirklich für immer in der Blockchain gespeichert, wohingegen die Daten in diesen Blobs, die werden wohl nach 18 Tagen dann auch gelöscht oder können zumindest nach 18 Tagen gelöscht werden. Das ist also auch nochmal ein großer Unterschied zu dem bisherigen Datenformat auf Ethereum. Ja. Also sehr spannend. Wir sehen da eine große Uptick in der Nutzung Und ich bin gespannt, was das mit Ethereum macht, denn das war, wie gesagt, eigentlich nur eine Vorbereitung für das Sharding. Das heißt, jetzt sprechen wir von dem Proto-Denk-Sharding. Proto sind zwei Entwickler, die das dann entwickelt haben, Denkrit Feast und Proto Lambda. Aber das Grundziel ist das Sharding, dass man also praktisch die Berechnung auch komplett parallelisiert. Da sind wir auf dem Weg und das wird noch kommen.
Gut, dann lasst uns doch mal weitergehen. Wir haben eine kurze Nachricht zu Stablecoins heute. Die ist deswegen spannend, weil es ein regulatorisch, eventuell auch nicht regulatorisch induzierte Entscheidung der Börse OKX war, Tether aus dem europäischen Markt herauszunehmen, also USDT, den größten Stablecoin. Also OKX hat sich dazu entschieden, aktuell auf ihrer Börse nur noch USDC und Europaare zu listen. Und dann hat sich natürlich sofort die Frage gestellt, machen sie das eventuell wegen Mika, weil Mika ja jetzt bald live ist, Mitte des Jahres, und dann eben neue Regeln gelten für Stablecoins. OKX selbst hat sich dazu dahingehend geäußert, dass sie gesagt haben, sie machen das vor allem deswegen, weil sie die Börse werden wollen, die Euro-Stablecoin-Liquidität zur Verfügung steht und Europaare zur Verfügung stellt. Kann man jetzt so oder so interpretieren? Ich denke, es ist definitiv so, dass USDT die Mika-Anforderungen heute nicht erfüllt, vor allem was die Reserve anbelangt für EMTs. Oder ich glaube, da verlasse ich jetzt meine Komfortzone, aber ich glaube, die Euro-Stablecoins sind eventuell sogar teilweise als ARTs reguliert unter Mika, aber es werden auf jeden Fall die Anforderungen, die Reserve würde nicht erfüllt werden bei Tether. Das haben Manu und ich auch letzte Woche in einem Podcast zu Tether schon diskutiert. Für mich war das Ganze einfach wieder ein Indiz dafür, dass sich langfristig die regulierten Produkte durchsetzen werden, und Tether hat zwei Möglichkeiten. Entweder sie passen sich der Regulierung an, oder irgendwann werden sie Probleme bekommen, auch wenn sie jetzt heute noch der Größte sind. Ich gehe davon aus, dass sie sich anpassen werden, weil das für sie die einzige Möglichkeit ist.
Und dann noch einen kurzen Aufruf auch, Alex, gerne an unsere Community wegen EMT und ART und Tether. Ich habe nämlich auch immer, ich gehe auch davon aus, dass Tether ein ART wäre. Ich war jetzt auf dem Mika Roundtable und habe da mit ein paar Lawyern gesprochen, die meinte, Tether wäre dann doch eine Art ERT. Da kurz einen Aufruf an die Community, wenn ihr da sehr tief drin seid, schreibt mal in unsere Telegram-Gruppe, wie man das einzustufen hat.
Gut, dann springen wir direkt in eine weitere sehr, ja, schöne, tolle Nachricht für den Crypto Space. Der größte Asset Manager, den wir vorhin schon erwähnt haben im Zusammenhang mit den Bitcoin ETFs, macht sich jetzt auch beim Thema Tokenisierung breit. Der CEO Larry Fink hat es schon angedeutet, dass nicht nur Bitcoin oder Bitcoin ETF spannend sind, sondern vor allem auch das Thema Tokenisierung zukunftsweisend für die Finanzindustrie ist. Also es geht natürlich wieder um BlackRock. BlackRock hat seinen ersten tokenisierten Fonds, in dem Fall einen Geldmarktfonds, ausgegeben. Geldmarktfonds sind Fonds, die in Bargeld normalerweise investieren, Staatsanleihen und Repos oder ähnliches. Also sehr, sehr sichere, kurzlaufende Securities oder Wertpapiere. Hier ist jetzt das Spannende, dass dieser Geldmarktfonds eben in tokenisierter Form auf Ethereum ausgegeben wurde. Also wir haben hier wieder eine Public Blockchain, was ich immer spannend finde, weil das ist ja so ein Stück weit noch ein offener Kampf. Der Name des Fonds ist BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Interessanterweise, der Ticker ist BIDL. Also BIDL leitet sich ja von HODL, also halten. Und bei BIDL geht es natürlich um Bauen, Build. Und dieser Wort- oder Buchstabendreher, der kommt eben von HODL, der da übernommen wurde. Was ich spannend fand, ist, dass BlackRock da mit Securitize zusammenarbeitet. Das ist ein US-Startup im Bereich Tokenisierung. Und sie haben sich auch dazu entschlossen, da direkt ein strategisches Investment in Securitize zu machen. Also es ist jetzt nicht nur, dass BlackRock das einfach mal kurz probiert und sich dann wieder zurückzieht, sondern sowas zeigt natürlich, dass das für BlackRock auch tatsächlich ein langfristiges Game ist. Ja, lass mich vielleicht noch zwei Sätze zu diesem BlackRock-Fonds sagen. Was natürlich klar ist, ist hier, das ist ein Finanzprodukt. Das heißt, man muss da als potenzieller Investor durch ein Onboarding-KYC-Verfahren gehen. Man muss die Adressen dann auch whitelisten. Das heißt, es geht jetzt nicht, dass man diesen Token einfach an Adressen schickt, die nicht bekannt sind. Und das ist erstmal für institutionelle Investoren. Also man muss da mindestens 5 Millionen mitbringen, soll irgendwann mal auf 100.000 gesenkt werden, aber ja eher im institutionellen Bereich. Und dann kann ich diese Token, also innerhalb dieser gewitelisteten Adressen, kann ich den dann
bei handeln. BlackRock, ich hatte da einen interessanten Podcast gehört, eben auch ganz klar die Kryptoindustrie ansprechen will mit diesem Produkt. Ja, also nehmen wir jetzt mal an, es gibt Krypto-Unternehmen, die also ihre Liquidität wirklich in Stablecoins und in Krypto managen, dann haben die natürlich auch Nachfrage nach irgendwie einem Investitionsprodukt. Das ist ja bei Corporates, ganz normalen Unternehmen heute auch so. Die wollen nicht immer nur Bankeinlagen halten, sondern da werden dann auch Möglichkeiten angeboten, zum Beispiel in Repos zu investieren oder eben in Geldmarktfonds zu investieren. Und so wie ich es verstanden habe, soll das eben auch ganz klar ein Klientel sein, was man ansprechen will. Also diejenigen, die auf beispielsweise Stablecoins sitzen, die nicht verzinst sind und da also einige Millionen oder vielleicht sogar Milliarden an Liquidität halten, die dann eben auch in solche yield-bearing Assets wie zum Beispiel in Geldmarktfonds investiert werden können. Und zwar eben auf Crypto-Rails, also das ist alles auf Ethereum ausgegeben. Ne?
Genau, und da sprichst du auch direkt einen sehr interessanten Punkt an. Was ist eigentlich der Use Case von einem tokenisierten Geldmarktfonds? Wie unterscheidet und grenzt der sich eventuell auch ab von einem Stablecoin? Vielleicht nur um ein praktisches Beispiel für das zu nennen, was du gerade angesprochen hast, Manu. Es wurde tatsächlich, habe ich gestern Abend noch gelesen, jetzt sogar der große Investor hat sich schon bekannt gegeben für diesen Geldmarktfonds, und zwar Ondo Finance. Ondo Finance, das ist ja auch eine Tokenisierungsplattform, die oft US-Staatsanleihen und sowas tokenisieren. Und die haben sich jetzt beschlossen, 95 Millionen in diesen Geldmarktfonds zu investieren. Und die nutzen das ja also für, ich vermute mal, fürs Liquiditätsmanagement, weil die natürlich voll und ganz token-nativ unterwegs sind. Und da ist es für die natürlich einfacher, in dem Token-Ökosystem zu bleiben. Was ich interessant finde, ist so der Unterschied zu Stablecoins. Also sind jetzt Geldmarktfonds die besseren Stablecoins. Ein Hauptargument, das da immer gebracht wird, ist ja, dass Geldmarktfonds Zinsen verdienen können. Stablecoins können das ja normalerweise nicht. Also in Europa definitiv nicht, in den USA auch höchstwahrscheinlich nicht. Deswegen, ja, vielleicht auch an euch mal die Frage, oder was glaubt ihr sind Use Cases für Geldmarktfonds, vor allem auch im Vergleich zu Stablecoins? Und was ist besser, was ist schlechter?
Es wird ja ziemlich viel darüber gesprochen, inwieweit Geldmarktfonds die besseren Stablecoins auch als Payment-Instrument sein könnten. Ich bin da ein bisschen kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses Produkt ist also ganz klar, in Europa wäre es ein MiFID-Produkt. Das heißt, es ist eine Security, ein Wertpapier. Und Wertpapiere, ja, werden für gewisse Zwecke auch als Zahlungsmittel verwendet, aber wirklich nur in ganz spezifischen Umfeldern. Ja, wenn es also zum Beispiel darum geht, Margin Payments bei Futures oder auch Optionen zu machen, da kannst du dann Collateral praktisch stellen, und das sind dann manchmal eben auch Geldmarktfonds. Aber grundsätzlich haben sich Geldmarktfonds noch nie und in keinster Weise bisher als Zahlungsmittel rauskristallisiert. Also da bin ich ein bisschen kritisch, wobei das jetzt natürlich über die Blockchain auch sehr einfach ist. Ja, das muss man natürlich sagen. Also man nimmt praktisch ein bestehendes Asset, was man sehr gut kennt, packt es auf neue Rails, die es dann natürlich auch viel einfacher machen, ganz einfach hin und her zu schieben und dann auch als Zahlungsmittel benutzen zu können. Und ein Geldmarktfonds ist ja grundsätzlich auch immer preisstabil zu einem Dollar. Das kann zwar etwas schwanken, aber grundsätzlich durch die sehr liquiden und kurzläufigen Assets, in die investieren, sind die sehr stabil um den Dollar. Ich glaube aber, und wir haben es ja schon gesagt, es geht da, glaube ich, vor allem um ein Anlageprodukt. Ein Geldmarktfonds ist ein Geldmarktprodukt, wo man eben kurzfristig mal Geld parkt, um also Verzinsungen mitzunehmen. Und das ist mit Stablecoins ja eben nicht möglich. Also eher ein Treasury-Produkt als ein Zahlungsprodukt.
Ja, genau. Also ich denke auch, dass es eher Anlageprodukt ist. Die Frage ist dann, warum muss es tokenisiert sein? Da haben wir jetzt bei Ondo Finance vielleicht einen Use Case, wo das so sein muss. Aber eigentlich kann ich dann auch nicht tokenisierte Anlageprodukte nehmen fürs Liquiditätsmanagement. Hier haben wir es dann einfach token-nativ. Aber ich sehe das auch so, dass sobald es um Zahlungen, Settlement im Kryptohandel und so weiter, das sind dann eher Stablecoin-Use Cases. Weil auch die Regulierung, wie du gerade gesagt hast, MiFID ist nicht darauf ausgelegt für solche Use Cases. Die MiCA-Regulierung ist ja schon etwas zahlungsnaher, wobei ich da auch sagen muss, dass die Stablecoin-Regulierung in Europa ist irgendwas ganz Komisches zwischen Security-Regulierung, das heißt MiFID, und Zahlungsregulierung, also sowas wie PSD 2 und 3. Aber von daher sind Stablecoins für mich auch eher Zahlung, im DeFi, Settlement Assets für Kryptohandel, eben einfach Geld auf der Blockchain, während tokenisierte Geldmarktfonds weiterhin erstmal Securities und Anlageinstrument, vielleicht bis Liquiditätsmanagement und so weiter sind.
Was ich da, vielleicht noch ein Punkt, was ich da ganz interessant finde, ist diese Entwicklung, dass es halt trotzdem nur gewitelistete Investoren diesen Token überhaupt halten können. Ja, und das könnte ja durchaus auch ein Road to Adoption, also ein Weg der Adoption letztlich werden auf Public Blockchains, weil grundsätzlich geht man ja immer davon aus, alles soll komplett interoperabel miteinander sein, es gibt kein KYC und jeder kann jeden Token letzten Endes halten und das sehen wir also hier ein alternatives Modell, ja, das haben wir schon ein paar Mal auch diskutiert und dargestellt, dass eben auch auf Public Blockchains permissioned Smart Contracts ausgegeben werden können, wo also dann ein Whitelist Smart Contract noch mit reinkommt, wo also dann letzten Endes nur KYC-te Personen dieses Asset als Token entsprechend und ergo dann eben auch eine Balance in diesem Token Smart Contract halten können, überhaupt erst halten können. Das finde ich total spannend, das sehen wir hier und das könnte ja durchaus auch ein Weg der Adoption im Institutional, ja, in der Institutional Adoption sein.
Dann lass uns doch mal weitergehen und definitiv noch ein, zwei Meldungen aus dem deutschen Digital Asset Krypto Ökosystem erwähnen. Es ist da sowohl bei der Deutschen Börse als auch bei der Union, als auch bei der DZ Bank und der Börse Stuttgart einiges passiert. Manu, vielleicht kannst du das Ganze mal in zwei, drei Minuten zusammenfassen, was im deutschen Ökosystem passiert ist.
Ja, sehr viel Spannendes. Und die erste Meldung, du hast es gerade schon gesagt, die Deutsche Börse, die startet nämlich jetzt mit ihrer lang erwarteten Kryptobörse, die BTX. Und das ist wirklich eine Spot-Kryptobörse, also wirklich als eine Alternative zu Coinbase, Kraken und so weiter. In Deutschland natürlich auch die Börse Stuttgart, sollte man hier ganz klar erwähnen, die Börse Stuttgart Digital Exchange. Und an dieser Spot-Börse können also jetzt Banken, Asset Manager und Versicherer, also institutionelle Investoren, Bitcoin und Ether kaufen und es sollen auch noch weitere Coins dazukommen.
Auch Retail-Broker übrigens, werden sicherlich auch ein Kunde sein, die dann da ihre Liquidität herbekommen von dieser Börse.
Und die Liquidität wird auch bereitgestellt, also man arbeitet mit einem eigenen Market Maker zusammen, aber dann möchte man das Ganze auch für mehrere andere Market Maker öffnen und man bietet sogar auch potenziell oder nicht nur potenziell, sondern man bietet es als Option an, die Verwahrung der Kryptoassets. Ja? Die Deutsche Börse hat ja in den vergangenen Wochen einige Lizenzen erhalten und dazu gehört eben auch die Krypto-Verwahrlizenz, aber auch eben eine Handelslizenz für Krypto.
Genau, das macht ja die Crypto Finance AG, also die Crypto Finance AG, die ist der Settlement Agent, die also für das Settlement zur Verfügung sind und die auch für die Kryptoverwahrung verantwortlich sind auf der DBDX oder für die DBDX.
Genau, und die ersten Transaktionen haben da auch schon stattgefunden über die Handelsplattform T7, da ist das Ganze auch eingebaut. Das heißt, ganz wichtiger Punkt ist auch, man nutzt wirklich bestehende Rails. Man muss sich keine neuen Rails aufbauen, nur weil man jetzt Krypto kaufen will, sondern jegliche Banken können jetzt, die an T7 angeschlossen sind, können jetzt eben auch Krypto handeln. Und da wurde der erste Trade auch schon durchgeführt von der ICF Bank und dem Bankhaus Metzler, die Euro gegen Ether gehandelt haben. Und ich glaube, ja, es ist einfach sehr beeindruckend, dass jetzt so ein traditioneller Player in diese Richtung geht. Haben wir aber auch schon viel drüber gesprochen, dass das sicherlich etwas ist, was wir sehen werden und was auch sicher zu begrüßen ist, weil man hier einfach ja Vertrauen in diesen neuen Markt reinbringen kann. Ja. Dann, wir hatten vor ein paar Wochen, ich glaube, das war sogar in der letzten Episode darüber gesprochen, dass die DZ Bank ihr Kryptoangebot für Volks- und Raiffeisenbank-Kunden ausweiten möchte. Und da war noch nicht klar, mit wem sie das Ganze machen. Jetzt ist es klar, sie machen es mit der Börse Stuttgart. Also nicht mehr der deutschen Börse, sondern eben mit dem Kryptoangebot der Börse Stuttgart. Man will das Ganze eben in die Banking-Apps sowie in das Online-Banking der Genossenschaftsbanken integrieren. Wer mehr hören will, was da so passiert, kann auf jeden Fall auch nochmal in der letzten News-Episode dazu zuhören. Da haben wir uns schon gut darüber ausgelassen und diskutiert, wie das Sinn macht und wie das aufgezogen wird. Und dann die letzte Meldung auch aus Deutschland, Union Investment, also der Fondsanbieter und der Asset Manager der Volks- und Raiffeisenbanken, der gibt einen Fonds aus, in dem man investieren kann, der Unithemen Blockchain Fonds, und der soll also Blockchain Distributed Ledger Technologie und die jeweiligen Assets abdecken. Und dieser Publikumsfonds, da kann wirklich jeder rein investieren, dann über seinen Broker, der diesen Fonds auch verkauft. Da wird investiert in internationale Aktien, aber auch in Anleihen. Und 15% des Fondsvermögens kann direkt in Kryptowerte investiert werden, aber indirekt über Zertifikate in Kryptowerte. Ja, also da geht's dann.
Also direkt, indirekt in Kryptowerte
sozusagen. Genau. Man kann Kryptozertifikate kaufen. Dieser Fonds kann Kryptozertifikate kaufen. Das ist ein indirektes Vehikel, aber man kann aus dem Fonds direkt diese Zertifikate kaufen. Das ist also ganz spannend, weil diese Zertifikate ja auch Wertpapiere sind und keine Kryptowerte sind und somit also 15% hier zugelassen sind.
Ja, und anders geht's auch gar nicht, weil wenn du ein Publikumsfonds bist, also ein UCITS-Fonds, dann darfst du nur indirekt sozusagen in Kryptowerte investieren, aktuell noch in Europa.
Und dieser Fonds, der hat sich so Bandbreiten gesetzt, wo auch diese Bereiche, die wir gerade genannt haben, etwas schwanken können, ja. Aber das sind, waren wir jetzt mal so die Startallokationen. Also ganz, ganz spannend, weil man hier eben entsprechend in einem Publikumsfonds eben jetzt einen starken Fokus auf diese neue Industrie legt, durch Investments in Kryptowährungen eben über Zertifikate und aber auch durch Investments in Aktien, zum Beispiel eben von Minern, von irgendwelchen Startups, die schon an der Börse sind, die in dem Kryptobereich tätig sind.
Ist schon echt beeindruckend, ehrlich gesagt, wie viel, was in Deutschland zurzeit alles passiert. Also ich finde das echt massive News, vor allem rund um die deutsche Börse. Keine Überraschung, dass die Plattform jetzt kommt, aber ich meine, eine der größten Börsen überhaupt. Also es scheint da wirklich in Deutschland einiges voranzugehen. Man hat da gute Unternehmen, man hat fähige Leute. Die Regulierung, die immer klarer wird, spielt sicherlich auch dazu. Also ich hoffe wirklich, dass man da aus der sehr, sehr guten Voraussetzung auch so mittelfristig Kapital schlagen kann als Standort und da auch wirklich andere Unternehmen mit anzieht und dass sich der Crypto-Space dann einfach auf Basis dieser wirklich sehr, sehr richtig guten, soliden Groundwork dann auch positiv entwickeln kann.
Genau, also Kudos an Christoph Hock, der das Ganze hier sicherlich mit angestoßen hat. Christoph, ich weiß, dass du uns auch immer mal wieder hörst. Glückwunsch auch nochmal zu deiner neuen Rolle und sehr gespannt, was da passieren wird. Gut, und dann haben wir noch einen Block mitgenommen zu CBDCs oder mitgebracht zu CBDCs. Das ist ganz interessant. Da gab es eben auch noch einige Updates, zum Beispiel eben zum digitalen Euro. Da haben wir mal ein Update mitgebracht, was wir so mitbekommen haben. Wir haben da leider gar nichts direkt in Publikationen oder in den Medien gefunden, aber es ist doch dennoch, glaube ich, interessant zu erwähnen. Denn was wir aktuell ja auf EU-politischer Ebene haben, ist letzten Endes der Prozess, zu einer Regulierung zu kommen für den digitalen Euro. Da muss ja letzten Endes dann im Trilog das Parlament, die Kommission und der EU-Rat einer Regulierung zustimmen oder einem Regulierungsvorschlag zustimmen. Und da war jetzt das Parlament eben im Zuge und da gab es einen Ausschuss, der Econ-Ausschuss, Wirtschafts- und Währungsausschuss, der wird vorgesessen in dem Bereich von Herrn Berger. Und da sollte es eine Abstimmung geben über viele, viele Anpassungen von Schattenberichterstattern und eben auch dem Hauptberichterstatter Herr Berger. Das hat nicht mehr stattgefunden. Und somit ist jetzt die Situation so, dass vor der Wahl, die ja im Juni stattfindet, das Parlament nicht mehr über den Vorschlag aus dem Parlament abstimmen kann. Der Econ müsste da erstmal eine Version zusammenbringen aus diesen vielen Anforderungen. Dann müsste man das ins Parlament bringen. Und das wird also jetzt aufgrund des Zeitdrucks nicht mehr möglich sein, aufgrund der Wahl. Das heißt also, wir werden zumindest, was das Parlament angeht, aber eben auch sicherlich dann im Trilog erst weitere Schritte nach der Wahl sehen. Und ich glaube, da ist noch alles offen. Es hängt sicherlich damit zusammen, dann wie sich das Parlament, aber auch die Kommission zusammensetzt und der Rat natürlich auch. Und ob man dann da nochmal von vorne anfangen möchte, nochmal Anpassungen sammeln möchte, wenn sich hier also das politische Spektrum doch stark verändert.
Also ihr könnt auf jeden Fall schon mal Alex Manu das Bier kalt stellen. Ne? Eine Vorhersage von mir war ja, dass man sich in diesem Jahr nicht auf die Gesetzgebung einigt. Ich glaube, dem, ob es gut ist oder nicht, aber kommt man jetzt ein bisschen näher. Und es sind ja schon wirklich einige offene Punkte. Also es ist ja gesagt, Manu, es sind ja irgendwie auch im Econ mehr als 700 Anmerkungen zum Vorschlag gekommen. Es gibt schon fundamentale Sachen, wo es darum geht, welche Rolle spielt die Blockchain für programmierbare Zahlungen? Gibt es vielleicht individuelle Limits? Können das Banken selber entscheiden? Wie ist die Fee-Gebühr? Also es ist nicht so, dass man da sich über ein, zwei Wörter streitet, sondern da ist schon noch sehr, sehr viel offen. Und deswegen, ich bin der Meinung, dass es weiterhin wirklich sehr lange dauern wird und dass die Europawahl das sicherlich auch, ja, wie du es gesagt hast, Manu, einen extrem großen Einfluss haben wird und das Ganze deutlich verzögern wird.
Ich hatte irgendwie im Kopf, dass du gesagt hast, es kommt
noch. Ja, das hast du in der letzten Episode gesagt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es nicht gesagt habe, aber.
Ah, das muss ich mir nochmal, da muss ich nochmal nachhören. Also
wird schon wieder verhandelt. Wahnsinn.
Don't trust, verify.
Müssen wir einfach nochmal nachhören, genau. Oder nachschauen. Ja, eine weitere ganz interessante Meldung, auch von der EZB. In einem Statement von einem EZB Governing Council hat man erwähnt, dass man auf jeden Fall die Tokenisierung und einen europäischen Unified Ledger untersuchen und auch fördern möchte. Das Ganze wurde in einem ganz interessanten Umfeld erwähnt. Und zwar ging es da um die Kapitalmarktunion in Europa. Und da wurde, für mich kam, das muss ich ganz ehrlich sagen, aus dem Nichts, eben auch erwähnt, dass man also ganz stark die Tokenisierung fördern möchte, aber eben auch den Ansatz eines European Unified Ledgers. Und was hat es damit auf sich? Das ist also ein Konzept, was seit geraumer Zeit so im Raum herumschwirrt. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die beschäftigt sich damit sehr stark, hat es schon in mehreren Reports, unter anderem auch ihrem Annual Economic Report, als Hauptthema genommen, weil sie also glaubt, dass Geschäftsbanken wie auch Zentralbanken auf neuen Technologien, und da ist sicherlich die Distributed Ledger Technologie gemeint, eben ein neues Zahlungssystem letzten Endes gemeinsam bauen sollten, was dann aus Geschäftsbankengeld und Zentralbankgeld letzten Endes besteht. Also es geht hier nicht darum, Retail-CBDCs einzuführen, sondern eben eher als Wholesale oder auf Basis des Wholesale-CBDCs die Tokenisierung von Bankeinlagen zu fördern. Also das ist das Thema Giralgeld-Token, Tokenized Deposits, da sprechen wir immer wieder drüber. Und das habe ich bisher von der EZB so noch nie gehört. Und das fand ich auf jeden Fall auch ganz spannend, dass das jetzt so veröffentlicht wurde.
Gut, dann danke dir dafür, Manu, fürs Update rund um Zentralbanken, CBDCs, Unified Ledgers für Europa. Bevor wir zu den Fundstücken kommen, noch ein Thema, was wir unbedingt aufgreifen müssen zum Abschluss. Und zwar, das hat sehr, 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 sehr viel Verwirrung gestiftet am Wochenende. Und zwar waren das News rund um das Thema Geldwäschevorgaben und Self-Hosted Wallets. Also Krypto-Twitter ist explodiert. Wurde geschrieben, dass Self-Hosted Wallets jetzt verboten werden in der EU. Und die Privatsphäre ist gone und ein Riesenproblem, ein Riesenaufschrei. War tatsächlich so, und das wollen wir noch kurz aufbereiten, viel Hype um nichts, bis zumindest ist sehr wenig, sagen wir es mal so. Worum geht's? Es gibt in der EU, und haben wir schon oft drüber geredet in der Episode, neue Geldwäschevorgaben, die jetzt kommen. Da ist man im Gesetzgebungsprozess einfach ein bisschen weitergekommen jetzt, indem es eine gemeinsame Sitzung gab, Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie Ausschuss für Wirtschaft und Währung haben eben dieser positiven Einigung aus dem Januar zugestimmt. Das heißt, man ist jetzt im regulatorischen Prozess so ein bisschen weiter. Was bedeutet das jetzt? Also es bedeutet nicht, dass Self-Hosted Wallets verboten werden, sondern es ist quasi so, es wird nicht mehr möglich sein, nach diesem Gesetzesvorschlag, der jetzt wirklich dann durchgehen wird, ist eigentlich nur noch pro forma der Rest, dass es anonyme Kryptozahlungen an Hosted Wallets eben nicht mehr möglich sind, auch nicht bei Kleinstbeträgen. Das heißt eigentlich nur, der Service Provider, die Börse, muss die Leuten KYC'en. Aber ganz wichtig ist es, dieses Self-Hosted-Thema ist jetzt in der Regulatorik zumindest mal ausgeklammert, wenn man von Self-Hosted zu Self-Hosted Wallet schickt. Und das hat Patrick Hansen auch verlinkt, in den Shownotes auch nochmal in einem sehr guten Kommentar auch klar gemacht. Und das war wirklich sehr misleading, weil da auch einfach sehr viel Fake News kursiert sind, auch von Kryptomedien. Und ja, aber es ist, wie gesagt, nicht so schlimm und auch nicht überraschend an der Stelle.
Ja, also wichtig ist, ihr könnt anonym weiterhin Self-Custody betreiben. Ihr müsst eure Wallet nirgendwo anmelden. Ihr könnt auch weiterhin anonym Peer-to-Peer-Krypto transferieren. Diese Regulierungen betreffen sowieso immer nur Service-Provider. Und im Großen und Ganzen hat sich so gut wie nichts geändert für diese Service-Provider. Dinge, die sich angedeutet haben oder teilweise auch schon in der Transfer-of-Funds-Regulierung gestanden sind, wurden jetzt einfach dann nochmal gefestigt. Was sich tatsächlich geändert hat und was schade ist, dass sich Regelungen rund um anonyme Barzahlungen und sowas, das hat sich geändert tatsächlich. Also, dass man jetzt nicht mehr über 10.000 überhaupt in Bar bezahlen darf und so. Da wurden definitiv die Daumenschrauben angezogen. Aber was sich nicht geändert hat, sind Regelungen rund um, inwieweit muss euer Crypto-Service-Provider euch KYC'en und kennen, wenn er mit euch interagiert und euch Zahlungen schickt, inwieweit müssen, wenn zwischen Crypto-Service-Providern Zahlungen stattfinden, inwieweit müssen die dann Informationen mitliefern. Das ist alles völlig normal. Und das ist auch was, was man ganz extrem auseinanderhalten muss. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, ist so jemand wie Tether, die müssen reguliert sein, dann liegt es einfach daran, sobald wir zentrale Parteien haben, Service Provider, dann müssen die reguliert sein, weil ansonsten werden jeglichen Scams Tür und Tor geöffnet und das kann niemand wollen. Wo wir dann nicht volle Transparenz brauchen, ist, wenn wir im Privaten uns gegenseitig Kryptowährungen hin und her schicken oder die uns auf unsere Hardware-Wallet runterziehen. Und da müssen wir immer wieder sehr klare Linien trennen und oder die Trennung ziehen. Und auch, wir können uns über das eine beschweren, aber ich habe so das Gefühl, dass die Krypto-Community auch nicht will, dass so jemand wie Coinbase reguliert ist teilweise oder vielleicht wird der Unterschied nicht verstanden. Und da muss man mal ein Stück weit drauf achten, gegen was man sich da eigentlich beschwert oder worüber man sich da eigentlich beschwert am Ende.
Und unbedingt, Alex, lass uns auch nur kurz in dieses Bar-Thema reinschauen, weil es ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Also was da jetzt kam, und das ist wie gesagt außerhalb von Krypto, es gibt ein allgemein europäisches Limit für Barzahlungen. Das gab es vorher nicht, das gab es in manchen Ländern. Jetzt ist es bei 10.000 Euro. Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Thema anonyme Barzahlung.
Es ist runtergesetzt worden von 10.000 auf 3.000, oder?
Ja, genau. Also für anonyme Barzahlungen, da ist das Limit jetzt bei 3.000 Euro. Das heißt, wenn du für mehr als 3.000 da was anonym zahlen möchtest, geht es nicht. Und das ist tatsächlich genau, wie du es gesagt hast, Manu. Es ist von 10.000 auf 3.000 runter in Deutschland. Man kann als Land auch entscheiden, es noch geringer zu setzen, by the way. Und dieses Limit war 2017 noch bei 15.000 Euro. Und das ist tatsächlich was, ich meine, ich bin großer Fan von Bargeld. Ich zahle sehr viel im Bargeld wegen dem Privatsphäre-Aspekt. Und das ist was ich persönlich schon als wirklich sehr bedenklich erachte, weil diese Limits einfach immer mehr fallen. Und das ist tatsächlich auch was ich rund um den digitalen Euro bedenklich sehe, weil selbst wenn man da diese höhere Privatsphäre hat und da heute sagt, das ist ein Limit, ist ja alles noch in der Diskussion, aber von ein paar hundert Euro, dann ist es in 10 Jahren wahrscheinlich noch viel, viel geringer. Und das ist zumindest aus meiner Sicht wirklich eine erschreckende Entwicklung, die ich teilweise verstehen kann mit den Geldwäschevorgaben, aber einiges auch als vorgeschoben halte und deswegen ja das wirklich nicht unterstütze.
Und vielleicht als letzter Punkt, du hast es ja auch schon gesagt, in anderen Ländern war das schon so. Das heißt, Deutschland war hier in Europa, glaube ich, eher so ein Outlier, dass wir immer noch diese hohe Grenze von 10.000 Euro hatten. Und das hat man jetzt angepasst auf ein Niveau, was, glaube ich, in Italien und in Spanien schon seit einigen Jahren gilt. Da sind es meines Erachtens auch 3.000 Euro. Aber klar.
Ja.
Wie? Ja.
Ich hatte mir das mal angesehen, das ist wirklich in jedem Land unterschiedlich, ist verrückt, aber Deutschland war tatsächlich eher am oberen Ende. Die Schweiz ist jetzt nicht Teil der EU, da ist es noch ein bisschen höher, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber gerade so in Frankreich zum Beispiel, es liegt es gleich bei 1.000 Euro schon seit vielen Jahren. Also es ist jedes Land macht das anders, was natürlich auch nicht hilfreich ist.
Und die Frage ist halt, wie will man das durchsetzen? Ja, also Jonas, du hattest vorhin so drastisch gesagt, das ist jetzt verboten oder das geht nicht mehr oder kann man nicht mehr machen. Das muss man natürlich erstmal schaffen, dass man mich jetzt davon abhält, dir 4.000 Euro zu geben, ja? Oder keine Ahnung. Ich meine, da geht es ja darum.
Da ist aber wichtig, Manu, es geht um Business-Transaktionen. Also da geht es auch nicht um Peer-to-Peer. Also wenn ich jetzt ein Auto kaufe für 3.001, dann muss ich mich halt ausweisen.
Genau, das wäre mein nächstes Beispiel. Das ist ja sicherlich das, was die unterbinden wollen, auch um Steuerhinterziehung zu verhindern. Dass man eben jetzt nicht mehr sein Auto mit 50.000 Euro Bargeld einfach kaufen kann. Ja. Und klar, da werden jetzt die Daumenschrauben angezogen, wahrscheinlich auch im Sinne von, wenn man dann mit 50.000 Euro Bar zur Bank kommt, dass da dann verstärkt Fragen gestellt werden, vermute ich. Ja.
Gut, wichtiges Thema. Danke, Jonas, dass du das noch mitgebracht hast. Dann lass uns doch zum Abschluss ganz kurz unsere Fundstücke noch durchgehen. Ich fange direkt an. Ganz kurzes, leicht zu lesendes Interview mit dem Tyron Lobben von JP Morgan, der über Tokenisierung spricht und wie er so auf das Thema schaut, fand ich sehr gut. Ist natürlich auch spannend von ja so einem der größten Player und auch aktivsten Player aus dem traditionellen Finanzbereich mal zu erfahren, wie sie auf das Thema schauen und welche Arten von Tokenisierung er unterscheidet, wo er glaubt, dass wir in der Zukunft schnell Fortschritte machen, wo er glaubt, dass wir langsamer Fortschritte machen. Ich fand das eine sehr, sehr gute und auch rationale Einschätzung des Marktes. Deswegen packe ich euch den Link gerne in die Shownotes.
Ich habe gleich eine Serie an Artikeln mitgebracht. Und zwar nennt sich das Tracks for Gringos, Part 1, Part 2 und Part 3. Da müsst ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringen, aber ich kann es nur empfehlen. Wir haben ja jetzt vorhin auch über das Konzept vom Unified Programmable Ledger gesprochen. Und das ist, wie ich schon gerade gesagt habe, Konzept, eigentlich im weitesten Sinne noch ein Konzept. Es gibt erste Proof of Concepts, das Regulated Liability Network. Diese Proof of Concepts zum Piloten, die da stattgefunden haben, die sind da sicherlich einzuordnen. Aber in Brasilien passiert doch noch einiges mehr, denn da gibt's das DREX-Projekt von der Zentralbank und da geht's letzten Endes auch um dieses Konzept, dass man eben Wholesale CBDC als Settlement Asset nutzt für Tokenized Deposits, also tokenisierte Einlagen. Und da ist in den letzten Jahren schon einiges passiert. Die ganze Dokumentation ist vor allem auf Portugiesisch. Und jetzt gibt es aber relativ frisch hier auch drei etwas längere Medium-Artikel auf Englisch. Ich habe mir die einfach mal vorlesen lassen. Das mache ich häufig auch. Am Handy kann man sich das Ganze letzten Endes ja auch mal vorlesen lassen, wenn man einfach sagt, lies mir die Website vor. Und das ist ein guter Hack, da auch mal sich anzuhören, was da in Brasilien so passiert und dann auch diese doch drei recht langen Artikel zu lesen oder zu hören. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich dafür interessiert, was in dem Konzept vom Unified Programmable Ledger so passiert.
Ich habe euch heute ein paar E-Mails mitgebracht. Und zwar gab es im Zuge eines Gerichtsprozesses ja im Endeffekt Ausschnitte von E-Mails von Satoshi Nakamoto, die veröffentlicht wurden von ganz frühen Bitcoin-Zeit. Super, super, super spannend, weil man einfach immer mehr Einblicke bekommt in die Denke von Satoshi, die visionären Ansätze von Satoshi. Ich persönlich habe das gelesen und ich war total baff, weil das war vor über wahrscheinlich 10 bis 15 Jahren und irgendwie alles, was er schreibt oder fast alles, was er schreibt, ist so gekommen und er diskutiert auch den Energieverbrauch und die institutionelle Nutzung und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so mal als leichte Lektüre sehr, sehr interessant und gibt sehr, sehr gute Einblicke auch hinter Satoshi, die so mysteriöse Person oder wer weiß Personengruppe hinter Bitcoin. Gut, dann würde ich sagen, mach mal einen Haken hin zu der Episode heute. Ihr habt es bis zum Ende geschafft. An der Stelle, ja, schön, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Auch nochmal ein Hinweis an die Umfrage. Macht da, wie gesagt, gerne mit, damit wir mit bisschen mehr Insights bekommen, auch welche Themen euch interessieren, aus welchem Bereich ihr kommt, damit wir dementsprechend auch, ja, unsere Themen auch so ausrichten können und zu sehen, dass wir genau das auch matchen, was euch vielleicht interessiert. Die größte Hilfe ist natürlich auch, empfehlt uns weiter, wenn euch der Podcast gefällt, damit wir einfach noch ein paar mehr Leute erreichen, noch mehr Education machen können zu dem Bereich. Und ansonsten danke ich euch, Alex, Manu, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Danke euch. Ciao.
Besten Dank. Ciao, ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.